Ja, liebe Zuhörer, sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zu einem neuen freien Gespräch für den Sandwirt Televisor. Heute mit Harald Schulze. Und diesmal geht es eigentlich um einen gerade für mich persönlich auch sehr interessanten Bereich der Aktivitäten von Harald Schulze, nämlich dem Umgang mit dem schwierigen Erbe der NS-Kunst. Und aus dieser Perspektive sollten wir vielleicht erwähnen, dass Harald Schulze eigentlich von Haus aus in der alten Welt verankert ist. Er ist Leiter der Abteilung Vorgeschichte des Mittelmeerraums und des Vorderen Orients an der Archäologischen Staatssammlung in München. Aber wie das Schicksal und das Leben es so will, ist er gleichzeitig auch verantwortlich für die historische Aufarbeitung des famosen Staatsateliers von Josef Thorak, errichtet durch Albert Speer in der Zeit des Dritten Reichs für die Monumentalskulpturen, die Thorak eben herstellen sollte zur, sagen wir mal, Dekoration der verschiedensten megalomanen Architekturprojekte eben des Dritten Reichs, gerade die ja nun alle auch schon sogar vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs ja auch schon in der Planung waren und die eben eng mit diesem Atelier verbunden sind. Also ein faszinierender Ort. Vielleicht eine erste Frage an Sie, Herr Schulze. Wie sind Sie eigentlich dazu gekommen? Ich meine, Sie sind ja eigentlich eher auch durch Ihre Dissertation zur Sklaverei in der antiken Kunst und Gesellschaft eigentlich eher in der alten Welt verankert. Wie sind Sie da zur Betreuung eigentlich dieses neuzeitlichen Ortes gekommen?
Ja, das hängt damit zusammen, dass die Archäologische Staatssammlung neben diversen Zweigmuseen, wir hatten ja schon auch mal das Museum in der Burg Grünwald angesprochen, eben seit Jahrzehnten auch ein großes Depot hat, ein Außendepot für Schwerlastobjekte. Und dieses Depot befindet sich nun in dem von Ihnen angesprochenen Staatsatelier, das eben ursprünglich für Josef Thorak errichtet wurde. Und wir lagern in diesem großen Atelierbau eine Vielzahl von archäologischen Objekten ein, also auf ungeheuren Mengen von Kilometern von Regalen haben wir dort wahrscheinlich Millionen von Funde eingelagert. Und das Gelände ist normalerweise nicht begehbar, und weil auch ein Sicherheitsbereich, und wir beschäftigen uns mit der Geschichte des Baus, weil wir zu bestimmten Anlässen, also Tagen der offenen Tür, eben dort Besucher zulassen wollen. Und das habe ich erarbeitet. Und ja, ich selber habe auch Kunstgeschichte studiert im Nebenfach. Und ja, ich habe mich immer auch fürs 20. Jahrhundert interessiert. Also so ein Auslösererlebnis ist für mich tatsächlich gewesen. Mein Großvater war Museumsdirektor in der DDR und hat mich mal mitgenommen nach Dresden. Und dort habe ich vor Otto Dix Triptychon Der Krieg gestanden, was Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre entstanden ist. Und das hat mich damals umgehauen und war immer fasziniert von Otto Dix und von dieser Zeit. Und also, was Sie da hinter mir so ein bisschen verschwommen sehen, das ist sind auch zwei Otto Dix Grafiken. Also ja, also ich habe eine gewisse ein wissenschaftliches Interesse an dieser Zeit. Und ja, und wie gesagt, wir betreuen diesen Bau, quasi, weil er jetzt unser Depot ist.
Nun bestehen ja nun durchaus auch Kontinuitäten zwischen dem Interesse für die klassische Antike auf der einen Seite und natürlich dann auch dem Neoklassizismus, wenn man es eben so nennen kann, des Dritten Reiches, das ja gerade im Bereich der Skulptur ja auch ganz bewusst versuchte anzuklingen eben an das, was eben als die heroische Nacktheit und auch, wie man es ja nun sagen muss, die vollständige Diesseitigkeit dieser Skulpturen auch erinnert. Ist das auch ein Bereich, also nochmal dieser Versuch der Selbstlegitimation, ja übrigens nicht nur des Dritten Reiches, sondern eben sogar vieler der demokratischen Staaten jener Zeit, die ja nun auch sehr an klassizistischen Bauformen interessiert waren. Palais de Chaillot kennt man, die Admiralty in London natürlich, klar, die Bauten auch der Sowjets. Also ist dieser Versuch sozusagen des Rückgriffs auf die Antike in Architektur, in Skulptur und so weiter in den 20er, 30er Jahren auch ein Thema, an dem Sie wissenschaftlich auch weiter forschen?
Ja, ich weiß nicht, wissenschaftlich weiterforschen ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, aber das hat man natürlich auf dem Schirm und man fragt sich schon auch immer mal wieder, was mag die Anregung dafür gewesen sein? Und ja, auch bei dem Staatsatelier, das ist auch wirklich ein interessanter Bau, bei dem man ohne Zweifel auch Anknüpfungen hat an ja, Antike im weitesten Sinne. Also das könnte bis hingehen zu achämenidischen Palästen. Also das ist ein spannender Bau. Ob man ihn als famos bezeichnen sollte, wie Sie es getan haben, also da würden die meisten Leute zusammenzucken. Also er ist auf jeden Fall interessant und er liegt dort in dem Gelände und erregt viel Aufmerksamkeit von außen. Und wenn ich Gäste dort empfange, auch wenn das Kollegen sind oder auch Kunsthistoriker sind, die meisten schon sehr beeindruckt von der Dimension dieses Ateliers, das ja zu seiner Zeit das größte Künstleratelier der Welt war. Mit Toren, die man heute noch mit einem Finger auffahren kann, die 12 Meter hoch sind. Also das ist schon ein sehr eindrucksvolles Gebäude, das muss man sagen, ja.
Ja, ich meine, im Hintergrund steht ja natürlich auch die Vereinnahmung durch die NS-Kunst von großen Künstlern wie Phidias zum Beispiel und der sagen wir mal, der Alleinstellung des Phidias als eben desjenigen, der auch die großartigen Großplastiken ja auch auf der Akropolis geschaffen hat, kommen wir wieder zu unserer Diskussion, auch zum Parthenon gewissermaßen zurück und so dieser Versuch gewissermaßen, der auch durchaus explizit ist, Hitlers und der NS-Elite sich sozusagen als neue Mäzene im klassischen Sinne zu suchen und sich so gewissermaßen darzustellen und sich dann ihre Künstler heranzuziehen, die sie dann selbst natürlich auch in die Kontinuität eben der großen Künstler der attizistischen oder der attischen Zeit auch setzen. Ich glaube, von Seiten Phidias gibt es ja auch den Versuch, sozusagen das eigene Atelier als so eine Art neue Auflage, wenn man so will, desjenigen des Phidias zu verstehen. Das ist so eine Frage, die mich besonders umtreibt, als ich in Brüssel unterrichtete auf dem Lehrstuhl Römische Geschichte, jahrelang eben eine Vorlesung gehalten habe zur Rezeption von imperialen Ausdrucksformen des Römischen Reiches in der späteren europäischen Geschichte. Von der Renovatio der Karolinger, dann bis hin natürlich zum Faschismus, zum Totalitarismus. Das habe ich natürlich auch immer so ein großes Interesse an diesen Fragen auch damals entwickelt hatte. Gibt es denn in dem Staatsatelier Thorax etwas anderes als die Architektur noch zu sehen? Gibt es noch irgendwelche, sagen wir mal, Sachen, die auf jene Zeit hinweisen, oder ist es wirklich mittlerweile nur noch die äußere Hülle, die übrig ist?
Naja, das Gebäude hat eine sehr wechselhafte Geschichte nach der NS-Zeit gehabt. Also das, ohne das jetzt hier im Detail ausbreiten zu wollen, dort hat ein Teil der Wehrmacht kapituliert. Die Amerikaner haben das Gebäude genutzt. Und dann war es über lange Zeit ein Filmstudio, in dem eine ganze Reihe bekannter Nachkriegsfilme gedreht wurden. Durch diese ganzen Nutzungen ist natürlich viel von dem Interieur verloren gegangen. Schon die Amerikaner haben sehr viel zerstört. An Thorak-Resten haben wir noch quasi eine Skulptur und eine ganze Reihe von Sockeln im Außenbereich und zwei sehr spannende Reliefs auch, auch im Außenbereich, die seit Thorax-Zeiten da stehen. Ja.
Durch die Medien.
Was Sie eben angesprochen haben, jetzt, Entschuldigung, dass ich nochmal, das finde ich natürlich auch sehr interessant mit der. Ich fühle mich auch immer an die augusteische Staatskunst erinnert im Vergleich mit der Staatskunst in der NS-Zeit. Also dieses Bemühen, bestimmte klassizistische Normen zu verankern, auch die Verbreitung des Herrscherbildes und so, da gibt es schon interessante Parallelen, würde ich auch absolut so sehen, ja.
Ja, auch ganz bewusst, ja, auch als solche konzipiert wurden, wenn man sich, ich meine, die Kunstgeschichte des Dritten Reichs und vor allen Dingen die Hitlerschen Projekte, anschaut, sieht man natürlich, dass der Rückgriff auf das imperiale Rom ja nun auch, allgegenwärtig war. Eher noch wahrscheinlich, also faktisch jedenfalls, als der Rückgriff auf das klassische Athen, das ja eigentlich eher so in der Frühzeit
Ja.
des Dritten Reiches, bei Trost oder sowas in diesem, sag mal, vereinfachten, dorisierenden, archaisierenden Kunststil noch präsent war, aber dann zunehmend im Laufe der Entwicklung des Dritten Reichs dann einem eher überladenen, sehr prunkvollen, schon fast barocken, pseudorömischen imperialen Repräsentationsstil dann auch mündete. Und Hitler hat ja einfach mal gesagt, dass für ihn das Vorbild eben für das neue Berlin ganz klar Rom ist und der Besuch eben auch Roms unter Mussolini, da viele der Kunstprojekte auch beeinflusst hat. Was mich
Ja.
zu einer nächsten Frage bringt, und zwar, ich erinnere mich immer noch so aus meinen eigenen Exkursionen, die ich mit meinen Studenten nach Rom regelmäßig veranstaltet habe, wo wir uns natürlich klar das klassische Rom angeschaut haben im Zentrum, aber dann auch hier und da auf der Weiterfahrt nach Ostia zuerst mal bei der EUR auch angehalten haben. Einerseits, um uns natürlich das Museum der römischen Zivilisation anzuschauen, das ja sehr, sehr, sehr anschaulich ist aufgrund also der ganzen Modelle und Nachbildungen, die dort versammelt sind, aber eben auch diese, sagen wir mal, Idealstadt, die ja konzipiert war als Kern, wenn man so will, der Weltausstellung, die 1942 in Rom hätte stattfinden sollen. Und was mich dabei so beeindruckt hat und gewundert hat, worüber ich mit meinen Studenten sehr häufig reflektiert habe, ist die Tatsache, dass der Umgang offensichtlich der Italiener mit dem Erbe des Faschismus ganz anders funktioniert als derjenige der Deutschen mit dem Nationalsozialismus. Ich erinnere mich immer noch an den Schock, den ich zum ersten Mal empfand, als ich in dieser Stadt, die man ursprünglich E42 und dann eben EUR heute genannt wird, vor einem riesigen, gewaltigen Flachrelief stand, das die italienische Geschichte darstellen sollte, in heroischer, imperialer Weise, von der Gründung durch Romulus und Remus über die Römische Republik und Kaiserzeit und das Rom der Päpste und der Renaissance bis zur Staatswerdung eben im 19. Jahrhundert und das dann unten kulminiert in einer lebensgroßen Reiterfigur Mussolinis mit römischem Gruß, umgeben eben von jubelnden Menschen in Augenhöhe. Und man hätte gewissermaßen, wenn man sich ein bisschen auf die, ja, hätte gewissermaßen da, jetzt übertreibe ich ein bisschen von der Höhe, aber man hätte Mussolini da eigentlich die Nase so abnehmen können. So war es in Reichweite sozusagen eines jeden Besuchers. Aber offensichtlich das, was man eigentlich erwartet hätte, Absperrungen, Graffitis, vielleicht eine Abmontierung und Ausstellung in einem anderen Kontext, eine kontextualisierende Tafel, also all das, was man, sagen wir, aus dem deutschen Standpunkt so erwartet hätte in dem Umgang mit der Vergangenheit, fehlte da. Es stand da, wie gesagt, wie am ersten Tag alltäglich. Alle Leute gingen dran vorbei. Wir schauten uns das an, haben da mit Studenten bestimmt eine Stunde lang darüber diskutiert. Und da fällt natürlich der Gegensatz zur deutschen Bewältigung der eigenen Vergangenheit so sehr ins Auge. Wie würden Sie das, sagen wir mal, aus der Erfahrung kontextualisieren und verstehen, diesen offensichtlichen Gegensatz zwischen zwei Formen des Umgangs mit einem schwierigen, historischen Erbe?
Ja, ich würde sagen, das liegt daran, dass das Phänomen einer Kollektivschuld in Italien nicht so präsent ist wie in Deutschland. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass Italien, ja, oder dass in der Erinnerung an den Faschismus und den Zweiten Weltkrieg natürlich ja, einerseits, ja, also entscheidend ist sozusagen, man hat keine Verantwortung für den Holocaust, fühlt keine Verantwortung für den Holocaust. Man hat immer eine relativ starke Partisanenschaft gehabt und man hat sich am Ende des Krieges abgewandt von Deutschland und auf die Seite der Alliierten gestellt. Also da ist, glaube ich, eine ganz andere Herangehensweise an diese Zeit möglich. Dann darf man vielleicht nicht vergessen, dass der Faschismus in Italien ja auch eine, sag ich mal, antiklerikale Einigung der sozialen Schichten gebracht hat. Das ist etwas, was man in Deutschland natürlich sehr stark in den Hintergrund getreten ist. Also in Deutschland spielt es überhaupt keine Rolle, dass ja auch der Nationalsozialismus eine Bewegung der unteren Schichten gewesen ist, auch eine Bewegung der Jugend gewesen ist, die eben versucht hat, eine Gemeinschaft der sozialen Schichten, eine Volksgemeinschaft zu erreichen, natürlich unter Ausschluss von Gruppen wie den Juden, den Homosexuellen, den Kommunisten. Aber dass das eben ursprünglich tatsächlich auch eine revolutionäre Bewegung gewesen ist. Und ich glaube, dass das in Italien noch präsenter ist als in Deutschland, dass man deswegen einen viel unbefangeneren Umgang mit der Erinnerung an die Zeit hat und deswegen auch mit dem Umgang mit der Kunst und Architektur. Und man muss ja immer auch sehen, dass im Faschismus wie im Nationalsozialismus die Kunst eingebunden war in ein Gesamtkonzept. Also die Skulpturen waren ja eigentlich immer eingebettet in Architektur, genau wie die Malerei, wie selbst Tapisserien, wie Glas. All das war ein Gesamtkonzept, was vom Staat gefördert wurde. Also das ist wieder auch was mich sehr stark an das Augusteische erinnert, wo man auch so meint, so ein Gesamtkonzept fassen zu können. Ja.
Ja, der
Und
dieser
vielleicht
Gedanke
hat es
einer.
natürlich auch was damit zu tun, dieses Wiederaufnehmen des Römischen, dass das durch den Faschismus, dass das in Italien noch mehr gutiert werden kann als in Deutschland.
Das kann gut sein, dass, sagen wir mal, gut, Rom ist natürlich ja auch bekannterweise ein Freilichtmuseum durch
Ja.
sämtliche historische Perioden mit einer ja einzigartigen, bruchlosen Kontinuität, wenn man so will, die vor allen Dingen dadurch gekennzeichnet ist, dass eben alle Perioden sich in der einen oder anderen Weise immer wieder auf das antike Erbe visuell eben rückberufen und sich davon auch beeinflussen lassen. Und klar ist natürlich auch, steht der italienische Faschismus kunsthistorisch ja nun auch eher modernistischen Strömungen wie dem
Ja.
Futurismus und Kubismus und so weiter erheblich näher als die Repräsentationskunst des Dritten Reichs, die ja teilweise angestrengt ja versucht, so eine gewisse Mischung zwischen Historismus und Neoklassizismus zu entwickeln. Aber trotzdem hat man den Eindruck, jedenfalls architektonisch, dass diese, sagen wir mal, große Kontinuität unter dem Vorzeichen eines Rückgriffs auf die römische Vergangenheit so verankert ist wahrscheinlich auch in der italienischen Mentalität, dass man da eigentlich eher die Kontinuität als den Bruch sieht. Während ja viele der Renommiergebäude ja auch der Nationalsozialisten, zum Beispiel in Weimar, ja nun in einem flagranten Hochstehen zum urbanistischen Umfeld, zu den Dimensionen, zu der Formensprache und so weiter. Und klar, natürlich, wie Sie sagen, auch haben wir sagen wir, die Abwicklung des italienischen Faschismus in einer etwas organischeren Weise in den letzten Kriegsjahren vor uns, die eben das identitäre Hintertürchen doch öffnet sagen wir mal, von der eigenen Befreiung, wenn man so will, vom Regime, als natürlich in NS-Deutschland, das sozusagen bis zum letzten Kriegstag eben
Ja.
da bekämpft werden musste. Das kann durchaus ein Grund sein. Vielleicht als letzte Frage oder letzte Fragen, durch die Medien kursiert ja regelmäßig, dass dieses Thorax-Staatsatelier vielleicht Staatsatelier auch vielleicht zu einem Museum umgewandelt werden sollte. Das ist aber, glaube ich, bisher noch nicht der Fall, soweit ich das sehe.
Nein, nein, das ist das kann ich, glaube ich, absolut zurückweisen. Das wird nicht passieren. Das ist ein Depot mit einem Schwerlastregal und diese Nutzung. Wir werden eben eine Möglichkeit schaffen, das Atelier zu besuchen, und wir werden eine Art Dokumentationsraum einrichten, die Geschichte des Staatsateliers dokumentiert. Aber es wird kein Museum geben. Das ist tatsächlich etwas, was in den Medien irrtümlich aufgekommen ist.
Ja, ah ja.
Kann ich ganz, ganz deutlich klarstellen, dass das nicht richtig ist.
Ah ja, interessant. Ja, sonst müsste man
Ja.
natürlich für all das, was dort ausgestellt ist, wahrscheinlich auch eine Alternative schaffen, was
Ja.
wahrscheinlich bei den heutigen Budgets auch jetzt nicht unbedingt auf morgen geschehen kann.
Was Sie eben angesprochen haben, mit der italienischen Ausrichtung der Kunst des Faschismus, das finde ich immer sehr interessant. Ich frage mich immer, was geschehen wäre. Also die deutsche Kunstgeschichte hat ja nach 1945 erstmal jahrzehntelang sich mit der NS-Kunst einfach nicht beschäftigt, indem erklärt wurde, das sei keine Kunst und deswegen müsse man sich nicht damit beschäftigen. Das hatte natürlich allgemeine zeithistorische Gründe, dass man das nicht wollte. Aber es ist ja ein absolutes Phänomen, wie wenig sich die Kunstgeschichte mit der NS-Kunst beschäftigt. Und ich frage mich immer, was gewesen wäre, wenn Hitler nicht 1937 sich so stark für diesen Klassizismus entschieden hätte, sondern zum Beispiel der Expressionismus oder die neue Sachlichkeit quasi als die Staatskunst der NS-Zeit sich durchgesetzt hätte, dann wäre es natürlich weit schwieriger gewesen, für die Kunstgeschichte sich das sozusagen zu negieren, was in der Zeit passiert ist. Also ich fand es sehr interessant. Letzte Woche wurde in Berlin in einem großen Auktionshaus ein Bild versteigert von einem der bekanntesten Maler der neuen Sachlichkeit, Schulz-Matthan. 1942 entstanden das Porträt eines Leutnants an der Westfront, der Akkordeon spielt und sentimental vor sich hinschaut. Das Bild ist zum zweiten Mal nicht verkauft worden. Also ich halte es für ein ganz großartiges Bild. Aber es ist halt sozusagen in zweifacher Hinsicht toxisch belastet. Es ist 1942 entstanden und es stellt einen deutschen Offizier dar. Und damit ist es offensichtlich jenseits seiner künstlerischen Qualität, seiner ikonografischen, ist wirklich interessant auch von der Ikonografie, ist es offensichtlich nicht verkaufbar, ja. Also, und das zeigt natürlich, wie stark diese Zeit und die Kunst dieser Zeit ja immer noch unter einem gewissen Tabu steht. Ja.
Ja. Gut, Sie sagten es ja auch gerade selbst, einer der Gründe ist natürlich, dass Mussolini sich relativ wenig interessiert hat für die künstlerische Ausgestaltung, wenn man so will, seines faschistischen Staates. Er hat relativ wenig, das wissen wir ja ganz klar, generelle direktive Linien gegeben. Und man sieht ja nun auch, dass von Anfang an eigentlich so ziemlich alle auf italienischem Boden gegenwärtigen Kunststile, vom futuristischen bis zum neoklassizistischen, oder sogar historistischen, teilweise auch von Künstlern des Regimes eben auch benutzt wurden. Das macht es natürlich auch schwierig, da, sagen wir mal, das Regime mit einem Kunststil zu verbinden, während das natürlich im Falle des Dritten Reichs aufgrund der, ja, man muss es ja schon Architekturbesessenheit Hitlers und seines großen Interesses eben und seines persönlichen, ja, nun sehr pointierten Geschmacks für eine bestimmte Stilrichtung, da natürlich so eine untrennbare Verbindung ist. Ich denke, aber andere Gründe spielen sicher auch eine Rolle, natürlich auch die historische Scham, ganz klar. Also mich erinnert das teilweise auch an die jahrelange Damnatio Memoriae für die Kunst des Zweiten Kaiserreichs in Frankreich. Le Second Empire Napoleons des Dritten, die eigentlich fast ein Jahrhundert lang eigentlich als Art-Pompier, als Feuerwehrskunst sozusagen gering geschätzt wurde, natürlich assoziiert wurde mit einem dann durch den Impressionismus und Expressionismus überwundenen akademischen Schwülstigkeit und Einfallslosigkeit und natürlich andererseits auch aufgrund der, sag mal, dieser doch sehr überladenen, teilweise auch sehr prunkvollen Kunstgestaltung, dann in direktem Kontrast natürlich zum Katzenjammer 1870 stand, wo das gesamte Regime in relativ kurzer Zeit zusammengebrochen ist. Und man wollte sich damit eigentlich ganz lange gar nicht mehr auseinandersetzen, wie man ohnehin eigentlich in Frankreich bis heute diese gesamte Zeit des Zweiten Kaiserreichs eigentlich am liebsten beiseite schieben will und alles, was zwischen 1848 und 1870 oder 71 stattfand, eigentlich eher als ein Unfall der Geschichten betrachtet. Das hat gewisse Anklänge, die, glaube ich, in der Forschung übrigens so soziologisch noch so gar nicht so analysiert worden sind, aber mich erinnert das sehr, sehr, sehr häufig daran. Ich erinnere mich immer noch daran, dass ich bei meinem ersten Besuch des Schlosses in Compiègne, wo es ein Museum des Zweiten Kaiserreichs gibt, das Museum trotz gegenteiliger Ausschilderung geschlossen war und ich mich aber dafür interessiert und gerne da rein wollte, weil es ja hätte auf sein müssen und man mir extra einen Wärter holen musste, der mir dann Raum pro Raum aufgeschlossen hat, durch das ich dann allein gewandert bin. Da flogen teilweise sogar die Fledermäuse aus den Betten raus, bei diesem Gang durch diese Säle und nach mir wurde auch alles zugeschlossen. Und offensichtlich interessierte diese kunsthistorisch einmalige Sammlung von Bildern und Skulpturen und Andenken aus dem Second Empire keinen Menschen, so dass die Räume im Prinzip alle zu waren, auch wenn sie hätten auf sein sollen. Also interessante
Ja.
Situation, die
Ja,
erlicht
wobei ich glaube,
wurde.
dass das für die Kunst der Zeit des Nationalsozialismus nicht so gelten würde. Also ich meine, bezeichnenderweise finden ja die letzten Ausstellungen dazu in den Niederlanden statt. Da hat man natürlich auch ein unverkrampfteres Verhältnis dazu. Aber ich bin eigentlich sicher, wenn man eine große Ausstellung machen würde zur Kunst in der NS-Zeit, dann würde das ein erhebliches Publikumsinteresse inzwischen erregen. Also da glaube ich, gäbe es durchaus Interesse.
Ja. Es braucht wahrscheinlich einen gewissen historischen Abstand, um, sagen wir mal, von den unmittelbaren Abwehrreaktionen, die ja nun, weiß Gott, verständlich sind im Falle des Dritten Reichs, etwas Abstand nehmen zu können, sozusagen den einen Aspekt vom anderen zu trennen und eben auch das historische Erbe eben gerade im kunsthistorischen Bereich eben als Teil einer gewissen Tradition zu empfinden, sich darüber zu informieren und eben auch besser zu verstehen, wie eben auch die Legitimation, die Propaganda, die Selbstdarstellung eben dieses Staates auch funktionieren konnte. Jedenfalls danke Ihnen ganz herzlich für diesen schönen dritten und letzten Blocks unseres freien Gesprächs für den Sandwert-Televisor. Ich fand, das rundete eigentlich jetzt sehr schön auch die beiden vorigen Teile ab und öffnete das, denke ich, auf Fragen eben auch des gegenwärtigen Umgangs, wissenschaftlichen Umgangs mit Kunst, mit Vergangenheit, mit auch den teilweise sehr schwierigen Verflechtungen, nicht nur der Vergangenheit, sondern klar auch der Gegenwart und der Zukunft zwischen Kunst, Ideologie, Politik, Erinnerung, Rezeption und so weiter. Ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, dass Sie uns auch ein bisschen von Ihrer Zeit geschenkt haben, uns und natürlich den Hörern des Sandwerts. War sehr anregend. Und ja, ich wünsche Ihnen jedenfalls noch einen schönen Abend. Viel Glück bei Ihren weiteren Projekten auch, sei es nun zu den rein, sagen wir mal, akademischen Fragen, sei es auch zu den eher engagierten Fragen eben Ihres Kampfs für eben auch die Beibehaltung der Wissenschaftsfreiheit. Und wir sehen uns sicher.
Ja, Herr Engels, vielen Dank. Ich danke Ihnen auch sehr. Es war ein sehr angenehmes Gespräch.
Sehr gerne, sehr gerne. Und den Zuhörern, wie gesagt, auch auf Wiedersehen. Bleiben Sie dran, klicken Sie sich durch. Es gibt noch viele interessante Videos zu sehen auf dem Sandwert-Televisor.